Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NWB Verlags. Wir begrüßen Sie im Jahr 2025 und starten heute mit der 5. Staffel. Das ist quasi ja schon ein kleines Jubiläum. Und wir sind ein Stück weit stolz darauf, dass Sie es so lange mit uns aushalten und auch ein wenig, dass wir es so lange mit uns aushalten. Wir, das sind heute Dr. Matthias Hildebrand aus Berlin, Dr. Eva Oertel aus München und mein Name ist Florian Holler aus der brandenburgischen Provinz. Und wir verzichten bei dieser Aufnahme heute auf unsere liebe Nadja Altenburg, die dafür aber ganz, ganz sicher in der nächsten Folge dabei ist. Das Jahr 2025 startet schon sehr bewegt mit dem Beginn der Präsidentschaft von Donald Trump. Beginnt auch sich die Landscape for International Taxation zu verändern. Dazu kommen wir später. Wir können vielleicht auch kurz darüber sprechen, was sonst noch in diesem Jahr passiert. Ich habe in der Vorbereitung vorhin ganz kurz daran gedacht, dass es ja im letzten Jahr eine Reformkommission oder gleich zwei gab. Was wird eigentlich daraus? Und es ist Wahlkampf. Nun gut, es ist also ein komplexer Podcast. Das ist schon das erste Wortspiel. Mal schauen, ob die Hörer das identifizieren können. Nicht nur, weil wir heute zwei Gäste haben, sondern weil wir uns mit dem Thema Navigating Tax Complexity, komplexer Podcast, jetzt klickt's vielleicht, auseinandersetzen wollen. Denn das ist der Titel der nächsten WIN-Konferenz, die am 11. März in Berlin stattfindet. Wer sich jetzt fragt, was ist WIN und was ist das für eine Konferenz? Derjenige ist in diesem Podcast heute genau richtig, denn all diese Fragen werden beantwortet, nämlich von meiner lieben ehemaligen Kollegin Susanne von der Ham, die zusammen mit Eva Greil, war Eva eigentlich schon mal bei uns zu Gast? Noch nicht, das sollten wir auch mal ändern, Vorstand der WIN in Deutschland ist und von Dr. Katja Weigert, die die WIN in Bayern leitet und auch aktives Mitglied im Organisationskomitee dieser WIN-Konferenz ist. Wer eigentlich Susanne und wer Katja ist, stellen uns jetzt Matthias und Eva vor. Ich sage trotzdem schon mal herzlich willkommen.
Ich sage auch herzlich willkommen. Schön, dass ihr beide dabei seid heute.
Ja, danke, dass wir dabei sein dürfen.
Genau. Freuen uns.
Wir machen jetzt die Vorstellung unserer Gäste. Eigentlich ist es so, dass wir da immer ein bisschen recherchieren und gucken, Lebenslauf und so weiter. Das ist uns diesmal ein bisschen einfacher gemacht worden. Wenn man nämlich auf die WIN-Homepage geht, das ist win-deutschland.de, dort werden unsere Gäste vorgestellt. Und ich habe die Freude und die Ehre, Susanne vorzustellen. Wir kennen uns auch, ich weiß jetzt auch schon Ewigkeiten und das fing mit Transfer Pricing an. Susanne ist Partnerin bei PwC, Diplom-Kauffrau und Steuerberaterin und du berätst seit sehr, sehr vielen Jahren schon ganz große Unternehmen im Bereich Verrechnungspreise und internationales Steuerrecht. Darüber hinaus hast du aber auch eine unwahrscheinlich große Anzahl von Veröffentlichungen. Du schreibst in ganz vielen Kommentaren und Fachbüchern mit. So zum Beispiel bist du Mitautorin des BEPS-Handbuchs von Kofler und Schnittger. Du schreibst mit im Handbuch der Verrechnungspreise von, ich glaube, das Standardwerk überhaupt, wenn man was nachgucken will, bei Bernhard Borstel und Vögele im Praktika-Handbuch der Verrechnungspreise sowie auch im DBA-Kommentar. Und daneben sieht, und da treffen wir uns auch öfter, sieht man dich auf vielen Fachveranstaltungen und du bist für mich einer der Gesichter der Verrechnungspreise in Deutschland. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ja, und damit geht die Stafette nach Bayern. Ich darf die liebe Katja Weigert vorstellen. Liebe Katja, wir sehen uns tatsächlich relativ häufig bei den Veranstaltungen der WIN Bayern oder auch der Bayerischen IFA. Wir sind ja eine sehr aktive Regionalgruppe hier in Bayern mit wirklich sehr vielen unterschiedlichen Programmpunkten. Aber wenn du nicht gerade da unterwegs bist, dann bist du im eigentlichen Sinne auch Diplomkauffrau, ebenso wie Susanne, und auch Steuerberaterin. Aber am Ende jetzt ein bisschen anders angelandet, nämlich, ich glaube, das darf man auch so sagen, weil es öffentlich bekannt ist, bei der Siemens AG hier in München. Deine Tätigkeitsschwerpunkte liegen dort eher so in der steuerlichen Beratung der weltweiten Umstrukturierungen im Konzern und überhaupt der Konzernstrukturierung der strategischen Steuerplanung. Und das ist vielleicht ein bisschen eine andere Richtung als bei Susanne, aber das wird man heute im Gespräch sicherlich auch dann aufgreifen. Du hast selber studiert Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht in Halle-Wittenberg an der Martin-Luther-Universität und dort auch deine Promotion geschrieben. Und du warst, bevor du in den Konzern eingestiegen bist, auch mal als Steuerberaterin unterwegs. Insofern gibt es doch auch einige Parallelen zu Susanne. Herzlich willkommen nochmal bei uns, liebe Katja.
Vielen Dank für die Einladung.
So, und typischerweise gibt es bei uns immer erstmal eine Einstiegsfrage, ein Warm-up. Und da sind uns beiden eben die Parallelen bei euch im Lebenslauf aufgefallen, dass ihr beide über den Weg Kauffrau in die Steuerberatung gefunden habt. Und die Frage ist so ein bisschen, wie kam es dazu?
Ja, ich fange da gerne mal an. Ich habe Anfang der 90er in Dresden BWL studiert und am Anfang war das überhaupt gar nicht klar, dass ich ins Steuerrecht gehe. Ich habe mal ganz verschiedene Sachen ausprobiert, Tourismus, Wirtschaft, Bau, BWL und verschiedene Dinge. Und dann habe ich so gemerkt, ich brauche irgendwie was Handfesteres und deshalb ist es die betriebliche Steuerlehre geworden. Und ich bin am Ende von meinem Studium für ein Austauschprogramm nach Japan gegangen und habe dann dort auch ein Praktikum gemacht bei Arthur Andersen, das gab es damals noch, und am German Desk. Und da ist klar gewesen, dass das internationale Steuerrecht einfach zu mir gehört und ich dazu. Und deshalb habe ich das seither nicht mehr aufgegeben.
Bei mir lässt sich die Antwort auf einen Namen reduzieren, Professor Dr. Gerhard Kraft. Wer schon mal bei ihm in der Vorlesung war, intellektuell anspruchsvoll und unterhaltsam. Und da hatten sie mich. Seitdem mache ich internationales Steuerrecht.
Ich glaube, das ist super und genau das ist letztlich wichtig, dass man in der Uni genau solche Professoren hat, die einen dann für ein Thema begeistern. Und also das habe ich wirklich schon von verschiedenen Professoren und verschiedenen Leuten im Steuerrecht gehört. Das ist super. Das ist total wichtig. Ich glaube, es ist für uns alle wichtig, weil wir ja mal auch darüber reden, wie bekommen wir unseren Nachwuchs. Und ja, toll, super. So, wir gehen über zum inhaltlichen Teil und wir wollen den ersten Teil einmal letztlich besprechen. Was ist eigentlich WIN? Was hat es mit der Konferenz auf sich? Wer dann auch mal ein bisschen reinhören will, wir hatten die WIN schon mal angesprochen mit der Susanne Kölbe im Podcast Nummer 2 2023, schon ein bisschen weiter her. Deswegen jetzt hier nochmal auch an euch beide die Frage, was ist eigentlich das WIN-Netzwerk? Warum gibt es das WIN-Netzwerk? Was macht ihr dort?
Ja, WIN steht für Women in IFA-Netzwerk. IFA ist die International Fiscal Association und die Organisation ist im Grunde eine gemeinnützige Organisation, die sich zum Ziel genommen hat, das internationale Steuerrecht zu fördern und eine neutrale Plattform zu bilden, also die verschiedenen Bereiche, die verschiedenen Stakeholder zu einem Austausch zusammenzubringen. Was sind die verschiedenen Stakeholder? Das ist natürlich die Beratung, das sind die Unternehmen, das ist die Wissenschaft, das ist die Finanzverwaltung und das ist die Gerichtsbarkeit. Also alle Stakeholder im internationalen Steuerrecht sollen zusammenkommen und über fachliche Themen diskutieren und diese voranzutreiben. Und wir als WIN hier in Deutschland sind sozusagen ein Breakout davon. Wir verbinden die Frauen im internationalen Steuerrecht und versuchen da ein starkes Netzwerk zu sein und machen das mit ganz verschiedenen Veranstaltungen.
Genau, WIN Deutschland gibt es seit 2016. Muss man mal, ist schon eine ganze Weile her. Aber es hat sich super entwickelt aus meiner Sicht.
Ja, und ich glaube, das kann man schon sagen, eine sehr hohe Sichtbarkeit, nicht? Also in der Szene, glaube ich, haben die WIN-Veranstaltungen und auch die Jahreskonferenz schon eine sehr, sehr hohe Sichtbarkeit. Und ich kann dem nur völlig beipflichten, was Susanne sagt, dass dieser Austausch auf einer neutralen Plattform zwischen allen Beteiligten des Besteuerungsverfahrens extrem wichtig ist. Ja, es ist ja nicht so, dass das nicht völlig kritikfrei ist. Es gibt ja auch durchaus in der ein oder anderen Zeitschrift mal Vorwürfe, dass wenn Berater mit Richtern irgendwo über Themen sprechen oder dass wenn Mitglieder der Finanzverwaltung mit Beratern oder Unternehmen über irgendwelche Themen sprechen, dass das doch anrüchig sei und so weiter. Ich kann da nur immer für werben, für dass dieser Austausch wichtig ist, weil das allein das kann dazu führen, dass das Verständnis des der anderen Seite irgendwie geschärft wird, ja, und dass man auch über Themen spricht und damit vielleicht auch Probleme sich lösen lassen, ja. Und nur wenn man das macht, glaube ich, ist auch ein vernünftiges Besteuerungsverfahren möglich. Insofern kann man dem nur beipflichten und das nur befürworten, dass es diese Austauschplattform gibt.
Absolut. Und genau, ich glaube, dieser, man sagt mal so schön, USP, dieser Neutralität, das wirkt aus meiner Sicht total. Also wir haben ja alle mit Yin, Win, IFA zu tun oder zu tun gehabt. Und mein Eindruck war immer, egal wie man fragt, ob er zu einer Konferenz kommen will, was erzählen will, aus der Finanzverwaltung, aus der Richterstaat und so weiter, da sagen alle ja. Wo ansonsten immer so ein bisschen erstmal natürlich die Frage ist, so, welche Veranstaltung ist das, wer ist der wer trägt es aus und so weiter. Und bei IFA, Win, Yin ist es klar und das ist auch klar, dass es neutral ist und dass es ein Austausch ist, auch auf Augenhöhe. Da wird irgendwie keiner in die Ecke gedrängt und das ist, glaube ich, etwas, was ja so, glaube ich, relativ einmalig ist, dass man so viele verschiedene Leute trifft.
Ja, ich glaube, weil es auch eben gelingt, dass, was ja Beratern schon so ein bisschen immanent ist, dass sie sich natürlich nach vorne spielen wollen, weil sie wollen ja ihre Leistung verkaufen, ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube schon, dass es auf allen IFA-Plattformen eigentlich ganz gut gelingt, dass man eben nicht diesen Vertriebsgedanken im Vordergrund hat. Natürlich geht es am Ende, eine Veranstaltung zu machen, geht ja nie ohne Mittel. Ja, dafür brauchst du irgendwen, der am Ende auch die Rechnung bezahlt. Aber ich finde, dass es sehr gut gelingt, das eben nicht in den Vordergrund zu schieben. Und das ist, glaube ich, das absolute Alleinstellungsmerkmal dieser IFA-Konferenzen. Ja, da mag es natürlich noch ein paar andere geben, ja, aber das ist, egal welche Untergruppierung oder IFA selber, das ist schon ganz toll. Ja. Nun gut, wir sind von unserem Skript so ein Stück weit abgekommen. Das wird nicht das letzte Mal bleiben, aber vielleicht sollten wir darin wieder zurückkehren.
Ich versuche mal den Bogen zu spannen. Matthias hat nämlich ganz zu Recht gesagt, dass wir drei Gastgeber, Florian, Matthias und ich, ja bei Ihnen alle mal sehr aktiv waren. Und zumindest für Nadja, die heute nicht dabei ist, und mich, kann ich auch sagen, dass wir zumindest mal eine Zeit lang bei Win auch sehr aktiv waren und einfach mal hingegangen sind und mitgemacht haben. Aber alle, denen das noch nicht so geht, für die stelle ich nochmal stellvertretend die Frage, wer kann denn jetzt bei Win eigentlich mitmachen? Wie kann man mitmachen? Wo, wie kann man sich einbringen? Und abgesehen von der Homepage, über die wir eben schon kurz gesprochen haben, wo und bei wem findet man denn Informationen über das Netzwerk?
Naja, mitmachen kann grundsätzlich jedes weibliche IFA-Mitglied, beziehungsweise die das noch werden will. Weil ich glaube auch, dass wir in den letzten Jahren der IFA einige neue Mitglieder beschert haben. Wo findet man Informationen? Naja, ich hätte jetzt ehrlich gesagt Eva auf die Homepage verwiesen. Da stehen die Ansprechpartner, also die Susanne, die Eva, ich. Und ich führe übrigens Eva Bayern nicht alleine, sondern zusammen mit der Susanne Kölbel. Man kann uns einfach alle ansprechen, anschreiben. Wir vermitteln dann und ziehen euch rein. So, und was können wir alles machen? Wo kann man sich alles einbringen, Susanne? Bei der Windkonferenz, bei den monatlichen Web-Talks. Die Wind Nord richtet eine Summertime-Tax aus, das ist auch eine separate Konferenz nochmal. Diverse regionale Veranstaltungen und natürlich, man kann auch einfach zum Stammtisch kommen. Das ist auch sehr nett.
Und neben Fachveranstaltungen haben wir auch, auch das eine oder andere Netzwerk, Roundtable-Event, wo wir vielleicht die Wind Bayern auch mal zum Oktoberfest geht oder die Wind im Rheinland zum Karneval.
Vielleicht noch eine Anmerkung zu der Mitgliedschaft. Für Unternehmen gibt es auch Unternehmensmitgliedschaften. Das heißt, wenn man in einer Steuerabteilung ist, dann kann man da mal nachfragen, ob die Abteilung schon Mitglied ist. Man muss dann also nicht unbedingt selbst erstmal Mitglied werden, um mitmachen zu können. Dann ist es vielleicht ein bisschen niederschwelliger.
Ich sag mal, auch die IFA-Mitgliedschaft ist jetzt nichts, was jemanden, der professionell im Steuerbereich tätig ist, finanziell ruiniert. Das ist eine gute Investition, ja, und im Zweifel sogar im Rahmen der Einkommensteuererklärung als Werbungskosten sicherlich anzusetzen. Also daran sollte es bei keinem scheitern. Das war übrigens auch wahrscheinlich der letzte Einkommenssteuertipp von mir in diesem Jahr, in diesem Podcast. Aber dass das jetzt keine reine Kuschelveranstaltung wird, muss ich natürlich jetzt mal ein bisschen was Provokantes fragen. Warum braucht's eigentlich Win? Ja, weil man kann ja schon die Frage stellen, es gibt ja kein reines Männernetzwerk in der IFA, ja, jetzt gibt es aber ein reines Frauennetzwerk. Ist es tatsächlich so, dass auch in der deutschen IFA Frauen unterrepräsentiert sind? Ja, und warum ist es trotzdem für Männer möglich, zu euren Veranstaltungen zu kommen und ihr holt die sogar mit aufs Podium?
Also, warum braucht es eine Win? Das haben wir uns auch am Anfang gefragt, als wir das Netzwerk gegründet haben. Ich kann das als Gründungsmitglied auch ganz authentisch berichten. Wir haben so ein bisschen eine Bestandsaufnahme gemacht, was die Veranstaltungen der IFA, aber auch andere Veranstaltungen im internationalen Steuerrecht zu dem Zeitpunkt so geboten haben. Und wir haben festgestellt, auf den Panels sitzen nur Männer. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen. Es gab natürlich auch Frauen auf den Panels, aber die waren echt in der Unterzahl. Und wir haben uns gefragt, warum ist das eigentlich so? Es gibt doch so viele tolle Frauen im internationalen Steuerrecht. So unterrepräsentiert sind wir da gar nicht, würde ich sagen. Also im Gegenteil, ich würde sogar sagen, es gibt vielleicht einen Ticken mehr Frauen als Männer im internationalen Steuerrecht. Und ein Punkt war, dass es vielleicht gar nicht so bekannt ist bei den Veranstaltern, wer da alles geeignet wäre, als Panelist zu agieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich mal so ein Netzwerk, wo wir wissen, wo sind denn Frauen, die da zu dem Thema auch bereit sind, mal auf so ein Panel zu gehen. Und das hat uns damals bewogen zu sagen, okay, lasst uns das Netzwerk gründen. Und ich muss ehrlich sagen, wir waren total überrascht von dem Feedback und dem Zulauf. Also wir haben das überhaupt nicht geplant. Das ist einfach so passiert. Und dann haben wir gesagt, okay, warum sollten wir jetzt nur auf Panels warten? Ne? Warum lass uns doch eigene Veranstaltungen machen? Und das haben wir angefangen. Und das war so ein Erfolg. Also insbesondere auch unsere erste WIN-Konferenz war so ein Erfolg. Wir hatten da irgendwie gedacht, da vielleicht kommen so 100 Leute. Dann hatten wir 150 Anmeldungen, da haben wir zugemacht. Und dann kamen 300 Mann, ja. Die kamen, also Mann im Sinne von Frauen und Männern, ja. Weil, das ist der zweite Teil deiner Frage. Warum können da auch Männer sein? Weil wir wollen nicht exklusiv sein, sondern wir wollen verbinden. Das ist die Basisidee der IFA. Und auch die wollen wir im Grunde nach vorne bringen. Wir wollen aber abgesehen davon eben auch Verbindung schaffen auf dieser Ebene, und wir wollen auch weiblichen Nachwuchs fördern, und das bringt das alles zusammen.
Das war übrigens eine Mega-Location bei der ersten Veranstaltung.
Ja, das ist das Filmhotel in Berlin, genau.
Nee, der Beachclub war
später. Das ist die dritte gewesen. Der Beachclub war aber auch toll.
Mhm. Ja. Absolut, ja. Und ich kann mich auch noch so ein Stück weit an die Zeit vor 10 Jahren erinnern oder vielleicht auch für ein paar Jahre mehr. Und das waren nicht nur meistens Männer, sondern es waren in der Regel sogar sehr oft schon ältere Herren.
Ja. Alte, weiße
und
Männer.
Ja, da zähle ich mich ja manchmal sogar selber mit dazu, ja, weil gegen solche Stereotypen, ja, da habe ich grundsätzlich irgendwie schon mal was so dagegen, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber das muss natürlich aufgebrochen werden, ja, weil so eine Diskussionsrunde, egal Panel, wie auch immer, lebt ja davon, dass da junge Leute mit frischen Ideen sind. Natürlich welche, die viel mehr Erfahrung haben, das kann man überhaupt nicht als junger Mensch aufholen, aber diese, sagen wir mal, Vielfältigkeit auf einem Panel, ja, die ist einfach wichtig, und insofern, glaube ich, habt ihr, was das alleine angeht, unheimlich viel erreicht in den, wenn ich das richtig sehe, 9 Jahren. Richtig? 9 Jahre ist das schon? Oh Gott, oh Gott.
Ich habe mich übrigens sehr gefreut, Florian, dass du gesagt hast, dass WIN sehr visibel ist vorhin.
Ja, das ist
schon mal ein Checkmark, eines unserer Ziele, sind wir auf einem guten Weg.
Ja, so ein bisschen Ehrlichkeit gehört hier dazu. Ja, der ein oder andere von uns wird ja auch in den letzten, weiß nicht, 15 Jahren mal bei den IFA-Jahreskonferenzen gewesen sein. Ja, und ohne jetzt mal, da geht mehr, glaube ich. Ja, so, und wenn man jetzt mal die IFA-Jahreskonferenz, ja, in der Vergangenheit, ich war jetzt nicht auf der letzten in München, ja. Vergelt's Gott oder wie auch immer man sagen möge, aber in München, aber und man vergleicht das mit so einer WIN-Konferenz, oder auch Eva und Matthias werden sich noch an die erste WIN-Konferenz in Berlin erinnern können. Da war das vielleicht irgendwie, da war ein bisschen mehr Strom in der Leitung, ja. Und das, da war eine Lücke, ja, und die hat eben auch WIN, finde ich, gefüllt. Punkt.
So ist es.
Vielleicht noch anknüpfend, weil wir jetzt auch ein bisschen Rückblick gemacht haben. Es gab eine ganze Menge tolle Konferenzen in tollen Locations. Und ihr habt wirklich viel positive Resonanz auch von, ich sage jetzt mal, der High-Level-Ebene bekommen. Gibt es denn Gäste oder Namen, über die ihr euch jetzt bei der Beteiligung oder beim Feedback oder bei den vergangenen Veranstaltungen besonders gefreut habt, wo ihr schon sagt, das war eine Benchmark, dass der oder die dabei waren oder dass es Feedback zu der Veranstaltung von der Seite gab?
Ja, also auf den Panels sind immer ganz tolle Leute gewesen. Also deswegen fällt mir total schwer, jetzt eine Person speziell rauszugreifen und zu sagen, die war jetzt ganz, ganz toll. Aber was ich vielleicht rausgreifen kann, wir hatten jetzt bei jeder Konferenz auch eine Keynote-Speakerin. Und die waren echt sehr beeindruckend. Na, wir hatten bei unserer ersten die Simone Menne, die ehemalige CFO der Lufthansa.
Die hier auch schon mal im Podcast war, kann man ja nur wärmstens empfehlen, diese Ausgabe.
Das war schon sehr beeindruckend. Das war natürlich, wo wir noch unsicher waren, ob das Netzwerk überhaupt überleben wird. Und die hat uns da viel Mut zugesprochen. Und das hat mich beeindruckt. Und wer mich auch echt geflecht hat, war die Keynote-Speakerin vom letzten Jahr, die Frau Professor Sabina Jeschke, die im Moment den KI-Park in Berlin leitet. Wir hatten ja die letzte Konferenz stark unter dem Thema Technology und die hat da eine Keynote-Speech gehalten, die hat mich echt umgehauen. Also das war unfassbar beeindruckend.
Hast du auch solche, sagen wir mal, Erinnerungen, Katja?
Also ich würde sagen, ich habe mich am meisten über die fast 200 Teilnehmenden der Konferenz im letzten Jahr gefreut, trotz Bahnstreik. Wir dachten, oh mein Gott, die ganze Arbeit geht den Bach runter und dann sind 200 Leute da. Das war echt super.
So, und jetzt schauen wir mal ins Jahr 2025, Navigating Tax Complexity. Was könnt ihr uns denn und unseren Hörern als kleinen Vorgeschmack inhaltlich auf die fünfte WinTax Conference mitgeben?
Ja, wir haben ganz verschiedene Panels. Also das Ganze steht ja unter dem Titel Navigating Tax Complexity und wir wollen dieses Jahr den Fokus so ein bisschen legen auf, wie geht man in der Praxis damit um, dass wir eine zunehmende Regulatorik in allen Bereichen haben. Also mehr so, was macht man in der Praxis damit? Was sind die Ansätze? Und dann haben wir das so ein bisschen runtergebrochen. Wir haben ein Eingangspanel, was sich sozusagen mit den Vorschlägen der Expertenkommission zur Vereinfachung des Steuerrechts befasst. Wir werden aber auch in die einzelnen Bereiche reingehen. Wir haben Konzernfinanzierung als Thema, was natürlich ein sehr heißes Thema im Moment ist. Wir haben wieder Mobile Work Themen. Wir haben verschiedene Sessions, diesmal auch Umsatzsteuer, denn auch Umsatzsteuer kann internationale Aspekte haben. Und wir haben Tax Meets ESG, also ein ganzes breites Portfolio von verschiedenen Themen und Workshops.
Das finde ich super mit der Umsatzsteuer. Das kommt immer viel zu kurz im internationalen Umfeld.
Ja, unsere Hörer wissen, dass Matthias hier regelmäßig dafür wirbt, dass wir gelegentlich auch mal dieses Umsatzsteuerthema ansprechen. In einer der, wann war das, vorletzte Ausgabe oder letzte Ausgabe oder wie auch immer, haben wir die heimliche Leidenschaft von Eva für dieses Thema auch entdecken können, die ja gesagt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Da kommt also noch was. Ich halte mich zur Umsatzsteuer mal zurück. Jetzt gibt's hier noch solche schönen Fragen wie für diejenigen, die das fachliche Rahmenprogramm nicht überzeugt. Ja, es gibt auch ein sportliches Rahmenprogramm?
Ja, es gibt ein sportliches Rahmenprogramm und zwar WinMoves morgens 7.15 Uhr. Kann man sich auswählen, ob man gerne Yoga macht, ob man gerne sich total auspaust bei HIIT oder ob man einen flotten Spaziergang macht und sich dabei unterhält. Eine halbe Stunde und dann so mit frischem Kopf gehen wir dann ins fachliche Programm.
Prima. Der Florian weiß nicht, was er sagen soll, glaube ich.
Ja, kannst du noch mal sagen, welche Uhrzeit?
7.15 Uhr. Und Florian, ich habe mich auch nicht angemeldet.
Ja, okay. Ja. I hear you.
Vielleicht muss man noch mal zwei Dinge sagen. Die Konferenz ist kostenfrei für die Teilnehmer.
Ja, die ist kostenfrei.
Es ist in Berlin und es ist zumindest mein Eindruck und das Sportprogramm ist, glaube ich, auch so dazu beitragend. Es geht um Netzwerken und gerade die jungen Steuerrechtler. Ich glaube, für die ist es eine super Konferenz, wo man wirklich auf einem schönen Weg mit ganz, ganz vielen Leuten zusammenkommt, wo man auch merkt, die beißen alle nicht und da gibt es auch eigentlich keine Schwelle, irgendwie die ansprechen zu können, weil das ein sehr nettes Umfeld ist und also es nicht nur rein um Fachprogramm geht, sondern auch um das drumherum. Und es ist für mich so eine Konferenz, wo mit dem Ziel, was wir auch alle haben, dass gerade die Jungen dann auch sich trauen mit im Prinzip irgendjemandem Kommentator irgendwie aus einem Kommentar zu sprechen und das, die sind alle super nett und das macht total dahin zu gehen.
Ja, und ich sag mal auch diese Berührungsängste, die man so hat, ja, also jetzt, ich sag mal, anstelle von Susanne, nicht, Partnerin von PwC, hat jetzt gerade im NWB-Verlag so ein Betriebsstättenhandbuch herausgegeben, nicht, da ist ja so, als Student hat man da ja so Ehrfurcht, ja, also das ist auch völlig in Ordnung, erst recht vor Susanne, aber die ist, ich sag mal, manchmal zumindest zwischenmenschlich absolut unbegründet. Ja? Und wenn man zu so einer Veranstaltung geht und merkt, man steht in so einer Runde und man kann mit diesen Menschen ganz normal sprechen, das gilt im Übrigen auch für Mitglieder der Finanzverwaltung, wenn Eva jetzt dabei ist, ja, oder meinetwegen auch für die Richterschaft, dass das im persönlichen Umgang alles Menschen sind, mit denen man einfach sprechen kann und die man auch ansprechen kann und in der Regel antworten sie dann auch, ja, das habe ich damals so empfunden, als ich diese Erfahrung das erste Mal gemacht habe, gibt eigentlich ein ganz gutes Gefühl, dass das ja nicht irgendwie Übermenschen sind, sondern dass das alles mit Fleiß verbunden ist und dass man sich einfach damit auseinandersetzen muss. Und man kann im Zweifel solche Menschen auch mal anrufen, wenn man eine Frage hat. Vielleicht jetzt nicht jeden Tag, ja, aber wenn es dann mal so ist, dann ganz sicher. So, und deswegen kann man nur jedem empfehlen, dahin zu gehen. Das kann eine Karriere nur befördern.
Ja, wir haben auch in der Pause so ein, also in der Mittagspause so ein Networking-Lunch mit, auch thematisch mit verschiedenen Tischen, wo man sich zu Themen austauschen kann und da ein Netzwerk bilden kann. Und wir haben unser Format Win in Conversation auch wieder dabei. Da werden, das ist ein Interviewformat, das heißt, wir würden da in unserer Networking-Lounge die Teilnehmer interviewen zu bestimmten Themen. Was liegt bei dir auf dem Tisch? Wie siehst du die Herausforderungen? Zum Beispiel Pillar 2, kommt das oder kommt das nicht? Vielleicht mal, auf die aktuelle Entwicklung zu gehen. Und ich weiß, Matthias liegt das am Herzen. Also solche Themen kann man dann auch relativ locker in der Pause mitmachen und das macht es auch so ein bisschen aus, weil uns das auch wichtig ist, dass die Konferenz jetzt nicht nur eine Frontalbeschallung ist, sondern dass da auch interaktiv jeder die Möglichkeit hat, eine Frage zu stellen, die ihm auf der Seele brennt.
Ja, deshalb ist die Konzeption der Konferenz auch so, wir haben zwei Panels, die umrahmen und dann gehen wir in Sessions. Also 8 Sessions, 2 Blöcke. Also die Teilnehmer werden aufgesplittet, sodass es kleinere Räume sind, wo man sich dann vielleicht eher traut, mal was zu fragen.
So, jetzt haben wir über Keynote-Speakerinnen in der Vergangenheit gesprochen. Und bevor wir sozusagen hier zum knallharten Inhalt kommen, müssen wir nochmal fragen, wer kommt im Jahr 2025 als Keynote-Speakerin?
Frau Professor Dr. Veronika Grimm ist unsere Keynote-Speakerin. Wir freuen uns sehr. Sie ist ja Mitglied des Sachverständigenrats für Wirtschaft. Und in dieser Rolle, also die beurteilen ja die gesamtwirtschaftliche Entwicklung von Deutschland und weisen auch auf Fehlentwicklung wie Überregulierung hin. Also sie kennt Komplexität und weiß ganz sicher ein paar Rezepte, wie man damit umgeht.
Ja, und ist auch im Zweifel die Einzige im Sachverständigenrat, die auch mal Positionen vertritt, die vielleicht noch schneller zu Wachstum führen könnten. Das war jetzt eine persönliche Einschätzung von mir.
Habt ihr noch Plätze frei oder seid ihr schon ausgebucht?
Nein, wir haben noch Plätze frei. Wir haben zwar schon, ich glaube, der letzte Anmeldestand war deutlich über 200. Ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, aber wir haben auf jeden Fall noch Platz frei.
Und welche Session ist zurzeit, man muss es ja auch suchen bei der Anmeldung, welche ist am meisten gefragt?
Es sind zwei, die momentan sehr stark im Kurs stehen. Katja, das ist Quellensteuer, immer wieder ein heißes Thema, und die Konzernfinanzierung.
Also Konzernfinanzierung läuft morgens und Quellensteuer nachmittags. Man kann also beides machen.
Ist eigentlich ungewöhnlich, weil wenn ich das richtig sehe, ist ja bei Navigating New Work Nadja als Speakerin dabei. Da hätte man ja eigentlich erwartet, dass es da einen großen Ansturm gibt, nicht?
Sehr gut.
Nadja, wenn du das hörst, nicht? Das Getränk geht dann auf mich. So.
Ja, und jetzt gab es eine Wahl in den USA und ein überschattendes Thema. Da wollen wir jetzt nochmal drauf eingehen. Das wird sicherlich bei der Konferenz auch überall irgendwie eine Rolle spielen. Und zwar die Wahl von Trump und dann gleich am selben Tag letztlich die Information auch ein bisschen erwartet. Die USA steigt aus bei Pillar 2. Jetzt hat man schon so ein bisschen, also LinkedIn ist natürlich da schneller als Fachzeitschriften, schon gesehen, eine gewisse Diskussion, wie geht's jetzt weiter mit Amount A, Amount B. Der Thomas Eisgruber, der schrieb in einem Kommentar, und ich finde, das ist ein ganz guter Anknüpfungspunkt, um mal darüber zu sprechen, dass aus seiner Sicht hier vielleicht der Anfang einer Zeitenwende im internationalen Steuerrecht ansteht. Wie steht ihr zu dem ja, nicht ganz unerwarteten Ausstieg der USA. Was glaubt ihr, was passiert jetzt? Wie geht's weiter?
Es ist ja in der Tat nicht ganz unerwartet. Das war ja auch schon im Wahlkampf, hatte sich das ja auch schon so ein bisschen rauskristallisiert. Und ich jetzt als Verrechnungspreisfrau interessiere mich natürlich mehr für Amount A, Amount B Themen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Amount A, was ich mir ja sehr intensiv auch angeguckt habe und da auch das eine oder andere zu veröffentlicht habe in den letzten Jahren, ist aus meiner persönlichen Einschätzung eine so komplexe Geschichte, was alleine die Berechnung, die Daten, die Umsetzung, die Abstimmung, das ist alles irrsinnig neuartig und irrsinnig komplex gewesen. Da hatte ich persönlich für mich schon so ein bisschen die Schlussfolgerung getroffen, wenn etwas dermaßen komplex ist, dann kann es gar nicht in so vielen Staaten kommen. Dann wäre schon alleine die Umsetzung in Deutschland mit einem sehr großen Fragezeichen zu versehen, weil das einfach schon von der Theorie her schon sehr, sehr kompliziert ist und die Praxis ja häufig dann noch mal viel schwieriger ist. Da war ich so sehr pessimistisch, dass das überhaupt kommt. Da wäre ich jetzt noch ein ganzes Stück weit pessimistischer. Wir haben in dem ganzen BEPS-Konglomerat von Pillar One eben auch noch den Amount B. Und der Amount B ist eine ganz andere Hausnummer. Da geht es ja auch eigentlich gar nicht um BEPS in diesem Sinne, sondern da geht es eigentlich um eine Vereinfachungsregel in der Verrechnungspreiswelt, und zwar um die Vergütung von Distributionsaktivitäten. Solche Vereinfachungsregeln haben wir schon für Low-Value-Added-Dienstleistungen. Und die sind ehrlich gesagt, das finde ich eigentlich keine schlechte Sache, wenn man da so eine Daumenregel hat, wie man da einfach und streitfrei Zielmargen festsetzen kann. Das ist eigentlich eine gute Sache. Natürlich schafft das wieder eine ganze Menge Komplexität in der Umsetzung, aber lässt sich aus meiner Sicht doch alles gut automatisieren. Das ist sicherlich auch so ein bisschen ein Stichwort für die Komplexitätsreduktion in der Praxis. Deshalb glaube ich, Amount B wäre vermutlich keine schlechte Sache vom Grunde her. Und ich glaube auch, dass Amount B auch im Interesse der USA liegen sollte. Zumindest habe ich das in der Vergangenheit immer so wahrgenommen. Und deshalb glaube ich, das könnte schon kommen. Wenn du mich nach Pillar 2 fragst, Matthias, das ist ja nicht so ganz mein Steckenpferd. Deshalb würde ich mich da ein bisschen zurückhalten wollen und vielleicht die Frage offen in die Runde stellen.
Ja, Pillar 2. Ich würde sagen, spätestens jetzt ist die Grundidee von Pillar 2 tot, oder? Also nicht mehr erreichbar. Und ansonsten haben wir es halt da. Es ist da, weil umgesetzt, also auf EU-Ebene, auf nationaler Ebene, und wir müssen damit arbeiten, ob wir wollen oder nicht. Und dann ist es wohl eine politische Frage, wie man mit dem Ausstieg der USA umgeht.
Also wunderbares Thema, nicht? Als ich noch in Washington war, war damals schon die Diskussion, die durch die Republikaner hervorgebracht wurde, wenn andere Staaten unsere Unternehmen besteuern wollen, weil wir sie nicht besteuern, dann gibt es irgendwo im amerikanischen Steuerrecht die Möglichkeit, ausländische Steuerpflichtige in den USA höher zu besteuern. Und dann war regelmäßig der Scherz in den Calls, ja Florian, tut uns leid für dich, nicht? So, also das ist jetzt nicht gänzlich neu, die Idee, die Trump da in seinen Executive Orders aufgeschrieben hat, dass es da unheimlich große Vorbehalte gibt gegenüber dieser Idee von Pillar 2 und was da sozusagen jemals von der Biden-Administration zugestimmt wurde. Hat sich ja schon auch im Senat und Kongress sehr schnell gezeigt, nicht? Und das ist halt ein gänzlich anderes Verständnis, als wir das bei uns haben. Wenn bei uns der Bundesfinanzminister dahin fährt und sagt, wir machen das, dann führt das dazu, dass es dann irgendwie auch eine Mehrheit im Deutschen Bundestag dafür gibt. Und das ist halt in den USA gänzlich anders. Das ist ein viel selbstbewussteres Parlament oder zwei, die beiden Kammern. Ich glaube, dass es da nie eine Mehrheit für die Umsetzung gab. Und Ich weiß nicht, ich habe ja vor 2 Jahren da auch mal 2-mal in der IWB zugeschrieben, wie dann mit dieser neuen Minimum Tax aus Pillar 2 Perspektive oder wie mit Guilty umzugehen ist. All diese, gibt's ja Beiträge ohne Ende, auch von den Kollegen von Deloitte, der in New York sitzt, der auch in der IWB, glaube ich, dazu geschrieben hat. Das ist alles überhaupt nicht neu. Und wenn man jetzt überlegt, dass sich 140 Staaten auf eine gemeinsame Besteuerung international verständigen wollen, aber die größte Volkswirtschaft der Welt nicht mitmacht, und da gibt es ja noch ein paar andere, die dann bei nicht mitmachen, und am Ende sind es dann die europäischen Staaten, die mitmachen, und darüber noch ein paar andere, die aber dann gar nicht dieses, sagen wir mal, vergleichbare Gewicht haben, da muss man einfach die Sinnfrage stellen. Und das war sicherlich am Anfang eine völlig berechtigte Idee, und ihr wisst ja noch, als wir mit Martin Kreimbaum hier aufgenommen haben, nachdem da dieses Verhandlungsergebnis erzielt wurde, dass wir gesagt haben, das ist ein Zeichen, dass Multilateralismus funktioniert, und unglaublich, dass man das schafft, 140 Staaten auf, sagen wir mal, so eine Idee zu bringen. Das war damals auch so, aber wenn man sich jetzt heute, und dazu kann vielleicht Katja noch viel mehr sagen, die Komplexität anschaut, die dieses Projekt erreicht hat, dann muss man wiederum die Frage stellen, und übrigens auch, was in Deutschland zumindest mal an Steuermehraufkommen dafür generiert werden kann. Ja, da muss man einfach die Frage stellen, und die ist auch überhaupt nicht verwerflich und die muss zulässig sein, ist das sinnvoll, was wir da machen? Ja, oder zerschlagen wir damit am Ende vielleicht nicht noch mehr Porzellan, was es gar nicht braucht? So. Und wie gesagt, vor 2 Jahren bin ich ja, was ist heute, der 27. ungefähr, vor 2 Jahren bin ich wieder gelandet in Deutschland. Heute vielleicht sogar am 27. Da war damals schon die Aussage, Pillar One will go nowhere, ja. Mount B mal ausgeklammert, aber bei Mount A habe ich immer verstanden, dass es insbesondere darum geht, digitale Konzerne aus den USA stärker an anderen Staaten zu besteuern. Und mal ganz ehrlich, warum sollte die USA daran ein Interesse haben? Ja, und warum sollte da irgendjemand in irgendeiner Art und Weise zustimmen, ja, der da sozusagen im Kongress sitzt? Also ich finde das alles überhaupt nicht überraschend. Das ist aus meiner Sicht eher ein Realitätsschock, den da manche jetzt erleiden werden, und damit muss man umgehen. Und die Folgefrage, die sich natürlich stellen wird, ist, wie wird zum Beispiel mit dieser Fragestellung zu Lizenzen, die irgendwie in Deutschland besteuert werden sollen, ja, exterritoriale Besteuerung und so weiter, wie, das haben wir ja für die Zukunft gelöst, ja, alles in Ordnung, aber es ist ja nicht so, dass da nicht noch beim BZST oder auch, glaube ich, in einem bayerischen Amt noch das ein oder andere Thema liegen würde, ja, und natürlich wird dieses Thema aufkommen, und dafür muss man wahrscheinlich irgendwie eine Lösung finden, weil natürlich keine Begeisterung auf der anderen Seite des Atlantiks dafür besteht. Ja.
Also vielleicht nur im Anschluss an dein ganz kurzes Statement, ein noch kürzeres Statement von mir dazu. Der spannende Punkt ist ja nicht, dass Trump angekündigt hat, die Mindeststeuer nicht national umzusetzen. Dazu ist er ja nach dem Common Approach-Gedanken sogar völlig berechtigt. Müssen die USA ja gar nicht. Also der Aufreger, der geht fehl. Der Aufreger ist der Satzteil, der danach kommt, dass sie Schutzmaßnahmen, wie man es, glaube ich, übersetzt, Protective Measures, ankündigen gegen eben über allen Aktionen, die irgendwie als extraterritorialer Zugriff gelten. Und jetzt ist die Frage, wie weit reicht aus Sicht der US-Analysen der extraterritoriale Zugriff? Ist das nur, wenn ich bei Pillar 2 die Under-Tax Profit Rule gegen US-Konzerne zur Anwendung bringe? Oder reicht das eben viel weiter? Und der Worst Case wäre, und das wird auch schon in manchen literarischen Beiträgen so publiziert und analysiert, der Worst Case wäre die komplette Aufkündigung des gesamten DWA-Netzwerks. Weil man auch aus gewissen Statements der Administration schon rauslesen kann, dass sie im Prinzip fordern, dass nationale Konzerne ausschließlich dort besteuert werden, wo der Konzernsitz ist. Dass wir also sehr, sehr, sehr weit über den ganzen BEPS-Komplex hinausgehen würden, wenn diese Lesart stimmen würde und wenn das tatsächlich demnächst auch in die Positionierung der USA wäre. Und dann ist Pillar 2 oder letzten Endes auch Pillar 1 absolut nur die Spitze des Eisbergs, was uns da droht. Und insofern müssen wir demnächst wahrscheinlich schon mal eine Podcast-Folge zum US-Steuerrecht machen und müssen uns diese Entwicklungen genauer anschauen.
Ja, ja, absolut. Diese Gefahr, dass der Multilateralismus jetzt irgendwie aufhört, ne? Und wir dann wieder in die Diskussion kommen mit Quellensteuern und ähnlichen Dingen und wie man digitale Geschäftsmodelle besteuert. Also im Prinzip so, weiß ich nicht, gefühlt 15 Jahre zurück. Und die Frage ist, gibt es dann nur noch rein nationale Regeln, die dann vielleicht irgendwie nur, weiß ich nicht, nicht für Amerika gelten, sondern nur für europäisch und also ja, Wahnsinn. Mal gucken.
Also im Fernsehen würde man jetzt immer hören, dass Donald Trump ein wohl hohes Interesse daran hat, Deals zu machen. Ja. Und dafür muss man ja gelegentlich auch erstmal eine gewisse Druckkulisse aufbauen, um auf der anderen Seite auch dieses Interesse eines Deals entstehen zu lassen. Insofern würde ich sagen, immer mal alles nicht, also die Welt geht nicht unter, ja, es ist nicht alles neu davon. Dass er das jetzt aber am ersten Tag macht, zeigt, dass Steuern auch eine gewisse Bedeutung haben, ja, und dass auch dieses Thema, ja, Pillar 1 und Pillar 2 eben echt ein politisches Thema ist. Und das wird mit Sicherheit sehr spannend zu beobachten sein. Absolut.
Das könnte auch so ein bisschen an der Zusammensetzung seines Kabinetts liegen, oder? Warum Steuern so ein wichtiges Thema ist.
Ja, klar, nicht? Und da ist, und das ist aber ja auch Teil der Demokratie, dass es eben Menschen gibt, die sagen, also passt mal auf, eine stärkere Besteuerung ist der Weg zum Glück. Ja, warum? Damit ist dann natürlich mehr Staat möglich. Und dann gibt es Menschen, die sagen, ja, weniger Staat finden wir eigentlich gut und weniger Staat braucht auch weniger Mittel. Und manchmal hat auch das eine kausal was mit dem anderen zu tun. Wenn du erstmal weniger Mittel hast, kannst du auch weniger Staat machen. Ich glaube, es hilft immer, wenn man da halbwegs erstmal versucht, objektiv drauf zu schauen und zu überlegen, was sind jetzt die möglichen Folgen daraus und welche Maßnahmen kann man eigentlich ergreifen. Das ist natürlich denkbar schlecht, dass wir gerade in Deutschland keine funktionstüchtige Bundesregierung haben. Aber ich glaube, im Bundesfinanzministerium wird weiterhin nachgedacht und auch über diese Themen nachgedacht. Und irgendwann wird sich ja dieses Vakuum in Deutschland auch hoffentlich lichten.
Was sich da gezeigt hat, finde ich, ist, dass der Steuerleiter, ne, der Unternehmen, ne, der ist zukünftig noch stärker gefordert, weil der muss letztendlich, was immer da kommt, umsetzen und operationalisieren. Und ich finde, das ist auch eine wichtige Herausforderung. Das muss er jetzt die ganzen letzten Jahre auch schon machen, ja. Aber die Frage ist, ist das überhaupt noch umsetzbar und mit welchen Ressourcen soll er das tun? Ne? Und deshalb auch beschäftigen wir uns auch bei unserer Konferenz ja mit unserem Abschlusspanel auch mit der Steuerfunktion und den Herausforderungen. Da kann man jetzt die Frage stellen, ist das überhaupt noch relevant? Das ist so ein altes Thema. Und ich finde, nein, das ist kein, gerade vor diesen Herausforderungen ist das ein sehr, sehr wichtiges Thema. Was ist die Strategie des Steuerleiters auch, insbesondere im Zusammenhang mit den neuen Ankündigungen, die Trump jetzt da gemacht hat. Wie gehen wir, wann reagieren wir, wie gehen wir damit um, was ist unsere Strategie im Zusammenhang und wie gestalten wir sozusagen unsere Steuerfunktion entlang dieser Herausforderung? Das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Thema.
Ja, ich glaube auch die Szenarien, die damit einhergehen, nicht? Also wenn jetzt tatsächlich in den USA der Steuersatz weiter gesenkt würde, ja, und das ein oder andere wird jetzt aufgekündigt oder Schutzmaßnahmen, das sind ja alles Themen, die auch einen deutschen Konzern, der womöglich eine starke US-Präsenz hat, treffen, ja, und der dann darüber nachdenken muss, was ist ja eigentlich das Richtige? Ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo darüber nachgedacht wurde, bei einem großen deutschen Konzern, ob man nicht irgendwie Patente in die USA bringen sollte. Kostet jetzt vielleicht einmal Steuern, aber dafür vielleicht in der Zukunft weniger. Und also diese, und ich sag mal, auch ein Gefühl zu haben für diese politischen Entwicklungen und das zu kommunizieren gegenüber dem Finanzvorstand oder wem auch immer, ja, ist natürlich eine Aufgabe, die wahrscheinlich so ein Leiter Steuern vor 15 Jahren in der Form, in der Intensität wahrscheinlich noch gar nicht hatte. Ja, das, glaube ich, hat sich schon was gewandelt.
Und man kann daran anknüpfen, diese Fragen muss man ja nicht nur im Konzern stellen, die muss man jetzt auch in der Verwaltung stellen.
Ja.
Also das Weiße Haus gibt der US-Administration jetzt 6 Wochen für diese ersten Investigations und muss es ein Positionspapier geben. Insofern vielleicht ein super Stichtag mit der WIN-Konferenz. Vielleicht weiß man dann tatsächlich aus der offiziellen Positionierung schon mehr. Aber wenn Treasury zu dem Ergebnis kommt, dass deutlich mehr auf dem Spiel steht als nur Pillar 2 und dessen Umsetzung, dann müssen wir ja auch an vielen Punkten reagieren. Ja? Stichwort Informationsaustausch, Stichwort Verständigungsverfahren, MAP-Verfahren, viele, viele andere Maßnahmen, wo man auch verwaltungsseitig dann überlegen muss, geht alles so weiter, wie es bislang gelaufen ist.
Naja, die Entwicklung, bleibt es bei einer internationalen Zusammenarbeit zwischen den Staaten oder wird sie wieder abnehmen und man hat dann einen Flickenteppich?
Dann ist wieder an dem Punkt, wo es heißt, es handelt ein Staat und der Steuerpflichtige wird dafür bestraft. Also ich denke schon wieder, ja, gibt es da einen Informationsaustausch. kann ich ja nichts dafür, dass die USA nicht mit uns spielen wollen. Also.
Ja.
Absolut. Genau, vielleicht nur ganz, meine Sicht ist auch so, es ist, als Leiter einer Unternehmenssteuerabteilung, es gab so viele Änderungen, also so viele in den letzten Jahren, mit einer Schnelligkeit, die immer stärker zugenommen hat, egal in welchem Bereich das ist, aber worauf man reagieren muss, das ist genau der Punkt ist. Also man ist die ganze Zeit in so einer Art, sagt man so schön, Change-Prozess für bestimmte Dinge, die dann an Reporting-Verpflichtungen oder Gesetzesänderungen und so weiter hinzukommen. Und dann natürlich klar, das Politische, es ist schon vielfältiger geworden. Also es ist jetzt nicht nur allein irgendwie intern zu gucken, das Business, weiß ich nicht, hat ein neues Produkt oder verändert irgendwas und das, da muss ich reagieren, sondern ich muss viel, viel breiter mich aufstellen und informieren und so weiter. Ja.
Susanne, was hast du für ein Glück, dass du die Kollegen in Washington, Will Morris und Pat Brown, regelmäßig anrufen könntest dazu? Und ich kann dir versprechen, du würdest immer eine gute Antwort bekommen. Schöne Grüße an die beiden Herren, auch wenn die das natürlich auf Deutsch nicht verfolgen werden. Wir haben aber noch zwei andere Themen. Und zwar, die haben wir jetzt so ein bisschen übersprungen, mit Blick auf die Reformvorschläge zur Vereinfachung. Das würde ich vielleicht auch ganz gerne nochmal kurz aufgreifen wollen. Ihr habt ja gesagt, ihr wollt euch in dem Eröffnungspanel auch mit den Kommissionsvorschlägen beschäftigen. Mich oder uns würde schon interessieren, mit Blick auf Verrechnungspreise oder auch Konzernstrukturierung, was haltet ihr denn für zwingend, was aus diesen Berichten aufgegriffen werden sollte und dann eine neue Bundesregierung auch in den Angriff nehmen sollte?
Also ich glaube, dass die ich fand diese Initiative als solches schon mal ein total wichtiges Projekt. Ich finde die Vorschläge zum Teil vielleicht auch sind es einfache Dinge, vielleicht sind es auch kompliziertere und nicht machbare Dinge. Ich finde im Moment ist schwierig einzuschätzen. In meinem Verrechnungspreisbereich ist da gar nicht so viel, was sich da ergeben hat. Ich würde mir jetzt vielleicht von der neuen Bundesregierung wünschen, dass wir die Anforderungen, die sich stellen an den Steuerpflichtigen zur Umsetzung der Regelung, dass die noch ein Stückchen weiter an die OECD-Vorschriften ranrücken, dass wir noch ein bisschen mehr internationalen Konsens hätten, gerade was das Thema Konzernfinanzierung anbelangt. Und ich würde mir wünschen, dass wir Dokumentationsvorschriften schaffen, die einen gewissen Threshold haben. Also, dass man nicht immer alles zu 100% dokumentieren muss, sondern eben nur die wesentlichen Dinge. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir auch eine Guidance wünschen, wann Mitwirkungspflichten eigentlich erfüllt sind. Weil die gibt es ehrlich gesagt in der Form nicht. Denn die Mitwirkungspflichten, jedenfalls in der Praxis, gestalten die sich häufig grenzenlos. Und eine stärkere Guidance, wann hat der Steuerpflichtige eigentlich seine Mitwirkungspflichten erfüllt, das würde ich mir wünschen. Und last but not least würde ich mir wünschen, dass die Finanzverwaltung einen viel stärkeren risikoorientierten Prüfungsansatz fahren kann. Ne? Dass man ein Tax-Compliance-Management hat, dass man die Prozesse dokumentiert und dass man dann im Grunde ein Stück weit weniger Dokumentationspflichten hat und vielleicht nicht mehr diesen vollständigen Prüfungsansatz. Sondern wenn im Grunde bestimmte Themen umgesetzt worden sind, bestimmte Compliance-Strukturen geschaffen worden sind im Unternehmen, dass dann vielleicht eine Betriebsprüfung eben nicht 4 Jahre dauert, sondern vielleicht wirklich nur Schwerpunkte setzt, noch risikoorientierter vorgeht, als es jetzt schon tut und eigentlich nur bestimmte Themen prüft und so der Prüfungsaufwand in den Betriebsprüfungen geringer ist. Das würde ich mir wünschen. Das ist nicht alles, was von der Expertenkommission adressiert worden ist, aber das wäre meine persönliche Wunschliste.
Vielleicht eine Rückfrage dazu. Glaubst du, dass jetzt diese Einführung der Transaktionsmatrix da hilft? Also das tut natürlich auch erstmal weh, wobei das auch, also man schon, ohne dass es früher im Gesetz war, auch teilweise so war. Die Prüfung fing an, der Prüfer sagte, geben Sie mir mal irgendwie Ihre Liste der größten Prüfungen, der größten Transaktionen und ich guck mal, ich hake mal dann irgendwie ab oder mache das irgendwie gelb, ich nehme mir mal irgendwie 10 raus und da die Doku gucke ich mir an und den Rest nicht. Geht das in die richtige Richtung? Das ist nicht meine Hoffnung, dass es also nicht noch mehr Doku ist, sondern weniger wird, weil ich mich erstmal mit der Transaktionsmatrix beschäftige und dann auch einen Strich ziehe und sage, alles, was, keine Ahnung, unter Summe X ist, das gucke ich mir gar nicht an als Prüfung.
Also als Instrument fände ich das echt super, wenn das so eingesetzt würde. Ich habe auch Hoffnung, dass das in den Prüfungen so sein wird. Die Transaktionsmatrix selber, die ist ja auch so ein bisschen in der Diskussion, wenn man das den Amerikanern erklärt oder den britischen Unternehmen, dann sagen wir immer, es gibt ein Bürokratieabbaugesetz und da gibt es jetzt die Verpflichtung, diese Transaktionsmatrix zu erstellen. Und dann sagen die immer, ja, wie kann denn ein Gesetz, was Bürokratieabbau heißt, eine zusätzliche Anforderung schaffen? Und dann muss man immer erklären, nein, das kommt ja aus der Gesetzesentwicklung heraus und die Anforderungen wären eigentlich viel krasser gewesen ab dem 01.01.25 und das ist eine gewisse Erleichterung aus der Perspektive betrachtet. Aber ich glaube, dass es kann ein ganz gutes Instrument sein. Es ist allerdings erstaunlich, wie viele Unternehmen eigentlich eine Schwierigkeit haben, auf Knopfdruck diese Transaktionsmatrix auch wirklich in der Form, wie sie jetzt in der Gesetzesbegründung angedeutet ist, auch zu erstellen. Das ist ehrlich gesagt nicht ganz so einfach, hat auch was mit Datenqualität, Datenverfügbarkeit, mit den IT-Systemen zu tun. Da wird es doch auch hier und da doch noch einiges an Arbeit geben müssen, um im Grunde in der Lage zu sein, das auf Knopfdruck zu liefern. Aber in die Richtung muss es ganz klar gehen.
Also mein Wunsch zur Vereinfachung geht ganz klar in bitte Reduzierung der Antimissbrauchsvorschriften. Also diesem Wust an Vorschriften, die übereinander lagern, die nicht deckungsgleich sind, es ist einfach unmachbar. Also natürlich ist es nicht unmachbar, wir müssen uns ja dran halten, aber es ist einfach viel zu viel. Es müssten dringend mal entstaubt werden und vor allen Dingen dabei auch, also ich liebe ja Hinzurechnungsbesteuerung, aber wenn wir immer noch auf dem Stand von 1972 sind, bitte, die Welt dreht sich weiter. Geht nicht. Also das wäre mein oberste Priorität. Bitte einmal ausmisten, ins Neue bringen. Und dann habe ich noch was ganz Persönliches. Die Meldepflichten. Die fände ich auch schön, wenn die reduziert werden. Und ich glaube, es geht ja. Eigentlich habe ich immer das Gefühl, ich muss da Daten melden, die Finanzverwaltung eigentlich schon hat. Sie findet sie nur nicht.
Wir sollten vielleicht mal überlegen, ob wir nicht dieses Jahr auch noch mal eine Folge machen zu 42 AO und wie man den vielleicht mehr Leben einhauchen könnte. Weil ich bin ja immer noch der festen Überzeugung, wenn wir einen wirksameren 42 AO hätten, der auch von der Gerichtsbarkeit öfter Anwendung finden würde, dann bräuchten wir vielleicht diese einzelnen gesonderten Missbrauchsregelungen gar nicht, losgelöst davon, dass die jetzt zum Teil europarechtlich natürlich auch vorgegeben sind, was ich ja auch für einen gewissen Fehler halte, aber das finde ich, wäre eine total spannende Folge, die wir mal machen sollten, weil ich glaube, dass das auch ein Teil der Lösung sein könnte.
Dann laden wir Enno Becker ein.
Genau.
Was der sich gedacht hat.
Da fällt so dann hier nicht zu dem
Steuerberater, wenn ich das meiner Familie erzähle, ja, die gucken mich an.
Da fällt nicht mal mir was ein, Matthias. Was wir jetzt aber mit Blick auf die Uhr machen müssen, ist zu Veröffentlichungen kommen. Da steht jetzt mein Name hinter, dann werde ich mal versuchen, das zu tun. Der erste Hinweis ist, dass die IWB natürlich Fachorgan des YIN-Netzwerkes ist. Steht auch auf jeder IWB ganz vorne drauf. Und das ist auch so. Und das soll auch diejenigen, die eben sich noch im YIN-Alter befinden, dazu einladen, Beiträge an Herrn Feddersen zu schicken und der druckt die dann tatsächlich auch ab, wenn sie die Qualität haben, die sie haben sollen und wenn sie sie nicht haben, muss man manchmal nochmal nachschärfen. Und dann gibt es hier noch diverse Werke, auf die ich hinweisen darf, bei denen Susanne nämlich mitschreibt, nämlich im DBA-Kommentar Gosch, Kroppen, Grother und Kraft, da ist wieder der Kraft, von dem Katja sprach. Und dann gibt es ein neues Büchlein zur Besteuerung von Betriebsstätten, was ja auch ein, gerade mit Blick auf New Work und so weiter, ein unheimlich wichtiges Thema geworden ist. Wir haben ja im letzten Jahr auch über Betriebsstätten gesprochen, was es da so für Veränderungen gibt, wann eigentlich mit so einem Schließfach und so weiter. Ihr erinnert euch. Also da kann man viel nachlesen und es ist wahrscheinlich auch nicht der letzte Beitrag, den man von Susanne lesen kann, denn sie schreibt ja regelmäßig. Damit kommen wir zu den Schlussfragen an die Gäste. Und weil ich schon mal spreche, mache ich gleich die erste. Und die erste lautet, und die Bitte ist an euch, dass ihr beide die nacheinander beantwortet. Und das sind ja Oder-Fragen. Eva sagt immer unsere legendären Oder-Fragen. Ja. Und da gibt es eben nur eine richtige Antwort, zumindest mal aus eurer Perspektive. Die erste lautet Komplexität oder Pauschalierung?
Komplexität, ganz klar. Sonst wäre ich nicht Steuerberater geworden, oder?
Ich würde auch Komplexität sagen. Das treibt meinen täglichen Alltag, die vielen komplexen Themen unter einen Hut zu kriegen.
Die nächste Frage, Netzwerken oder Einzelkämpfen? Wer hat denn diese Frage eigentlich draufgenommen?
Fange ich mal an. Ich bin ein klarer Netzwerker, ja. Also das, ja, ich mag es, Leute kennenzulernen, mich mit Leuten auszutauschen, andere Perspektiven zu hören. Ich finde Netzwerken cool.
Ganz klar Netzwerken, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass man mit diversen Gruppen zu besseren Lösungen hinkommt.
Also um mich zu outen, die Frage kommt tatsächlich von mir, weil Netzwerken natürlich auch viel Zeit kostet. Zeit, die man eventuell auch anders investieren kann, indem man sich über die Kommentarliteratur stürzt, anstatt jemanden anzurufen. Aber ich glaube auch, also ich hätte wahrscheinlich sowohl die Komplexität, weil sie gerechter ist, vorgezogen vor der kompletten Pauschalierung, und ich hätte wahrscheinlich auch ihr geantwortet. Bei der dritten Frage bin ich gespannt, was ihr sagt. Sie ist tatsächlich ein bisschen provokativ gestellt. Frauenzirkel oder gemischte Gesellschaften?
Also das ist für mich kein Oder. Ich finde, es kann sowohl als auch geben und ist Teil der vielfältigen Möglichkeiten, um sich zu verbinden und um sich auszutauschen. Und für mich ist eben auch wichtig, das ist ja auch Teil unserer Konferenzidee, ist eine Konferenz von Frauen. Das OGA-Team sind tatsächlich nur Frauen, also insofern Frauenzirkel. Aber sie ist für alle Interessierten im internationalen Steuerrecht, und da nehmen wir alles, was sich dafür interessiert und mit uns diskutieren möchte.
Und da kann ich noch ergänzen, ich fühle mich da nicht unwohl bei diesen Konferenzen.
Ja, das ist mir klar,
das verstehst du jetzt wieder falsch.
Das ist mir klar.
Der Matthias ist auch nicht der einzige Mann.
Genau.
Also Wir freuen uns über alle Männer, die kommen, und wir arbeiten auch dran, um die Quote zu steigern. Aber wir haben schon, also ich glaube, sind im Moment bei 15%. Es ist
also
noch Luft nach oben.
Die klare Einladung ist ausgesprochen, auch an alle Männer. Es gibt noch Plätze und man sollte diese Veranstaltung nicht verpassen. Erst recht, weil es ja nicht umsonst, aber kostenlos ist.
Liebe Katja, liebe Susanne, vielen, vielen Dank. Es hat ganz viel Spaß gemacht, und durch die Aktualität und wo wir alle merken, wie geht's denn jetzt weiter, wissen wir, glaube ich, alle, es wird spannend bleiben. Liebe Gäste, nicht liebe Gäste, das seid ihr ja, liebe Zuhörer, die bei den Gästen habe ich mir schon bedankt, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören, und wir hoffen, dass wir einige persönlich treffen bei der WIN-Konferenz. Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke, danke, ciao, tschüss.
Ciao. Tschüss.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.